Im Gegensatz zu humanitärer Hilfe befasst sich Entwicklungszusammenarbeit mit der längerfristigen Verbesserung von wirtschaftlichen, sozialen oder ökologischen Verhältnissen. Über dieses Thema und auch die Schattenseiten der Entwicklungspolitik habe ich mit Karin Fischer gesprochen. Frau Fischer, vielen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Sie sind Leiterin des Arbeitsbereichs Globale Soziologie und Entwicklungsforschung am Institut für Soziologie in Linz an der JKU, haben bereits in vielen anderen Unis auch gearbeitet und Sie befassen sich in Ihrer Arbeit unter anderem mit ungleicher Entwicklung, vor allem global, Entwicklungspolitik, Entwicklungstheorien und globalen Warenketten, um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen. Genau, in diesem Interview möchte ich gerne vor allem über Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit sprechen. Ich glaube, viele Menschen können sich unter dem Begriff Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit zumindest ungefähr was vorstellen. Ich würde trotzdem vielleicht gern mit dem Begriff Entwicklung beginnen. Entwicklung kann ja grundsätzlich vieles bedeuten, in viele verschiedene Richtungen auch. Im Kontext von Entwicklungszusammenarbeit, wie würde man da Entwicklung vielleicht definieren? Kann man das überhaupt messen? An was kann man Entwicklung da festmachen?
Ja, danke für die Frage und danke auch für die Möglichkeit des Interviews. Ja, Entwicklung ist ein umkämpfter Begriff und es gibt sozusagen keine allgemeingültige, objektive Definition von Entwicklung. Das, was Entwicklung ist, unterliegt immer einer bestimmten Zeit, einer bestimmten vorherrschenden Ideologie. Das heißt, der Entwicklungsbegriff hat seit seiner Geburt unter Anführungszeichen, und das kann man eigentlich zurückverfolgen, bis ins 19. Jahrhundert sehr viele Veränderungen erfahren, logischerweise. Ja, also um ein Beispiel zu nennen, wir haben in den 50er und 60er Jahren einen Entwicklungsbegriff, der sehr stark auf Wirtschaftswachstum und wirtschaftliche Modernisierung setzt. Das war damals sozusagen hegemonial vorherrschend. Entwicklung ist gleich Wirtschaftswachstum. Und wir haben dann aber später, in späteren Jahrzehnten, vor allem dann seit den 1980er Jahren, Begriffe wie nachhaltige Entwicklung, die vor allem den sozial-ökologischen Aspekt betonen, weil da schon sichtbar geworden ist, dass Entwicklung auch ökologische Schäden, massive ökologische Schäden produziert und dass man da eben darauf schauen muss, dass sozusagen zukunftsorientierte Entwicklung auch bedeutet, ökologische Grenzen zu respektieren. Also das heißt, das, was Entwicklung ist, unterliegt massiven Veränderungen in Raum, in Zeit. Es ist auch die Frage, wer definiert die Entwicklung? Also ich weiß jetzt nicht, um das jetzt plakativ zu beschildern, einen kleinen Bauer in Peru oder eine Frauenrechtsaktivistin auf den Philippinen wird Entwicklung ganz anders definieren als vielleicht jemand, der hinter seinem Schreibtisch sitzt und in einer Privatsektor-Förderinitiative arbeitet, wo es vor allem darum geht, unternehmerische Perspektiven zu stärken. Also insofern gibt es keine allgemeingültige Definition, aber worauf man sich so in der wissenschaftlichen Literatur, denke ich, auch einigen kann, ist, dass Entwicklung bedeutet, eine Intervention sehr stark sozusagen öffentlich getragen, mit öffentlichen Geldern, mit öffentlichen Intentionen und nicht mit privatwirtschaftlichen Intentionen getragen, um eine Verbesserung herzustellen. Betterment, Verbesserung. Was jetzt konkret eine Verbesserung ist, komme ich wieder zurück, was ich gesagt habe, unterliegt sehr stark Zeit, Raum, ideologischem Standort. Genau, und das ist veränderlich. Ja. Und wir haben in der Entwicklungspolitik immer wieder sozusagen so, ich würde fast sagen, Moden oder Wellen, aber auch das Auftauchen von immer wieder gleichen Begriffen, wie zum Beispiel Privatsektorförderung, dass das was Wichtiges ist, dass man unternehmerische Potenziale stärkt in den Ländern, die eben Zielländer sind von Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben dieses Schlagwort von der Hilfe zur Selbsthilfe, das auch sehr prominent ist und auch schon sehr alt ist eigentlich, aber immer wiederkehrt, dass man sozusagen nicht mit der Gießkanne fördert oder Einzelinitiativen fördert und dann wieder weggeht oder abzieht, sondern dass man darauf schauen soll, dass das längerfristige Projekte sind, die dann auch von vor Ort sozusagen eingebettet sind und weiterverfolgt werden. Ownership ist auch ein ganz ein wichtiger Begriff in der Entwicklungszusammenarbeit. Also eben, dass die Maßnahmen, die gesetzt werden, in ganz enger Zusammenarbeit und unter partizipativer Beteiligung derjenigen passiert, die von der EZA-Förderung betroffen sind. Ja, was vielleicht allgemein auch bekannt ist, aber doch erwähnt werden sollte, ist, dass der Begriff Entwicklungshilfe mittlerweile nicht mehr verwendet wird, weil Hilfe eben genau diese paternalistische Beziehung auf den Punkt bringt, ja, man hilft den Armen, den Bedürftigen und wir sind diejenigen, also wir, die Geber, sind dann diejenigen, die wissen, wo es lang geht und was zu passieren hat. Und man spricht also schon seit vielen Dekaden jetzt von Entwicklungszusammenarbeit, die dieses partnerschaftliche Element betonen. Natürlich ist es immer so, dass in EZA-Beziehungen oder EZA-Projekten ein Macht- und Gleichgewicht da ist. Also das kriegt man ja nicht weg. Mhm. Es geht um Geber und Nehmer. Und das passt vielleicht nicht mehr so unmittelbar zu dem Entwicklungsbegriff. Aber die EZA-Landschaft hat sich ja auch massiv verändert. Ne? Wenn wir da an die Frühzeit der damals noch Entwicklungshilfe genannten Projekte denkt, wo tatsächlich Ingenieure oder andere Techniker oder auch Brunnengräber und so weiter in die sogenannte dritte Welt gereist sind, wenn Sie da an die 1960er oder 70er Jahre denken, um dort Projekte zu realisieren, technischer Art, ja, oder zu assistieren bei Staudammprojekten oder auch kleineren Trinkwasseraufbereitung etc., solche Projekte. Also diese Art von Entwicklungshelfer und Projektabwicklung hat sich ja total verändert. Mhm. Wir haben mittlerweile eine hochprofessionalisierte Entwicklungszusammenarbeit mit sehr ausgefeilten Evaluierungsmethoden, mit festgelegten Kriterien, die Projekte erfüllen müssen von Gender-Aspekten und vielen anderen. Und eben auch ganz stark dieses Ownership, also dass die lokale Bevölkerung oder die Betroffenen dann das auch mittragen und können, was da passiert. Also wir haben es da mittlerweile mit einem, also wenn man es böse sagt, mit einem Aid-Business zu tun, das sehr stark reguliert ist und von hochgradig professionellen Menschen auch getragen wird.
In diesem Zusammenhang ist es eben die Entwicklungszusammenarbeit, da geht es sehr stark um auch globale Ungleichheitsverhältnisse und das Auflösen von diesen auch bis zu einem gewissen Grad. Jetzt ist es ja eben so, dass diese Ungleichheitsverhältnisse ja nicht in einem Vakuum existieren, sondern historische Wurzeln haben. Inwiefern sehen Sie da eben, das haben Sie vielleicht zum Teil jetzt auch schon beantwortet, inwiefern sehen Sie da koloniale Kontinuitäten irgendwie oder Kontinuitäten von kolonialen Machtstrukturen auch?
Also ich würde an dem Punkt widersprechen, dass es bei Entwicklungszusammenarbeit um Ungleichheitsbekämpfung geht. Es geht um Armutsbekämpfung. Das ist eigentlich etwas, was bereits seit den 1970er Jahren so praktiziert wird, dass sozusagen dieser Glaube an Wirtschaftswachstum und Trickle-Down, also dass die Früchte des Wirtschaftswachstums, wenn man nur Unternehmen stärkt und unternehmerische Tätigkeit stärkt, quasi automatisch durchsickern auf die breite Bevölkerung. Diese Ernüchterung hat bereits in den 1970er Jahren eingesetzt, dass das so nicht stattfindet. Und deshalb hat Entwicklungszusammenarbeit sehr stark auf Armutsbekämpfung geschwenkt. Ja? Also Ungleichheitsbekämpfung wäre noch einmal was anderes bei anderen Initiativen, die beispielsweise auch Reichtum einschließen. Also zum Beispiel die Besteuerung von transnationaler Unternehmenstätigkeit oder Steuergerechtigkeit. Ja? Also Entwicklungszusammenarbeit ist sehr stark auf Armutsbekämpfung fokussiert. Ja? Und wenn Sie jetzt fragen nach kolonialen Spuren oder Mustern in der EZA, das kann man sehr, sehr unterschiedlich beantworten. Also es gibt Kollegen und Kolleginnen, die der Entwicklungszusammenarbeit genau das attestieren, dass es eine Fortsetzung kolonialer Herrschaftspolitik ist mit anderen Mitteln, eben diese ungleichen Machtverhältnisse zwischen Gebern unter Anführungszeichen und Nehmern weiterhin bestehen, die sozusagen durch diese ganzen Auflagen und Kriterien nach Partizipation und Gendergerechtigkeit etc. nur verschleiert werden, aber man kriegt dieses ungleiche Machtverhältnis nicht raus. Und dann gibt es sozusagen auch andere Beiträge, die halt meinen, ja, wir müssen die EZA kritisch begleiten, aber wir bei der Forderung, dass es eben so etwas wie Entwicklungszusammenarbeit geben soll und muss, gerade aus dieser Schuld heraus, ja, die die Kolonialländer gegenüber den Kolonialisierten haben. Dann ist natürlich die Frage, wie ist EZA ausgestaltet, was passiert da, aber sozusagen die Aufgabe dieses Anspruchs zu sagen, es gibt da sozusagen eine historische Schuld und sich da völlig zurückzuziehen aus allem, was im weitesten Sinn Entwicklungszusammenarbeit ist, wäre da eben zynisch und auch keine Antwort auf das, was historisch da passiert ist. Ja.
Gibt es dann, also vielleicht auch aus der Perspektive, dass es koloniale Spuren gibt in der EZA, gibt es da dann Vorschläge, wie man das angehen kann, wie man, also ohne sich jetzt quasi als Ganzes zurückzuziehen von der Entwicklungszusammenarbeit, das verändern kann?
Also man könnte aus einer kritischen Sicht sagen, die beste Entwicklungszusammenarbeit passiert zu Hause. Also indem man dann sozusagen hierzulande in unseren Breiten im globalen Norden auf Ungleichheitsverhältnisse und Herrschaftsverhältnisse einwirkt. Das kann beispielsweise passieren, indem man Öffentlichkeitsarbeit macht oder mobilisiert gegen Handelsverträge oder Investitionsschutzabkommen, ja, die eben extrem ungleiche ökonomische Beziehungen zementieren. Es kann auch bedeuten, hierzulande für effektiven Klimaschutz einzutreten und so sozusagen auf Produktions- und Konsumweisen im globalen Norden einzuwirken, von denen wir wissen, dass diese einen negativen Impact haben auf Länder des globalen Südens, wo eben Klimafolgen noch mal viel stärker zu spüren sind. Ja. Also das wären so Antworten zu sagen, es geht eigentlich um Bildungsarbeit hierzulande, die ja auch gefördert wird, ja, über solche ungleichen weltwirtschaftlichen Strukturen aufzuklären, über diese Weltungleichheitsordnung aufzuklären, hier sozusagen Bildungsarbeit zu machen, aber auch politische Arbeit zu machen, ja, was ja die EZA im engeren Sinn nicht tut. Ne? Im Gegenteil, sozusagen Nicht-Einmischung in politische Angelegenheiten programmiert, obwohl es natürlich auch immanent politisch ist, was da gemacht wird, ja. Aber es könnte ja auch sein, sozusagen ganz bewusst sozusagen zu den Wurzeln der Solidaritätsbewegung zurückzukehren. Also diesen Begriff der Solidarität stark zu machen und nicht Entwicklungszusammenarbeit, sondern eben Solidarität. Und das wäre dann ein stärker politisches Engagement gegen ungleiche Strukturen auf der Welt. Ja. Und wenn Sie da jetzt fragen nach internen Antworten, dann kann man sicher einiges besser und einiges schlechter machen. Ich habe zuerst gesagt, es ist ein hochprofessionalisiertes Geschäft mittlerweile, wo wirklich Professionalisten am Werk sind, die, ich kenne ja einige Projekte aus dem direkten Kontakt, die sehr engagiert zu Werke gehen, egal ob das jetzt in Palästina ist oder im Jemen oder anderswo. Für meinen Teil, ich würde eher sagen, man sollte diese Projekte natürlich kritisch begleiten, aber der Projektanteil, der konkrete, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Österreich schauen, ja, der ist ja in Wirklichkeit sehr gering. Also fast die Hälfte des österreichischen ODA-Budgets, also der offiziellen Entwicklungszusammenarbeitsgelder, geht ja an multilaterale Institutionen wie UNO oder OECD oder an die Weltbank. Das heißt, da hat man ja gar keinen direkten Einfluss. Das wäre noch einmal auch eigens anzuschauen, was über diese Organisationen eigentlich abgewickelt wird. Und das, worüber wir dann im engeren Sinn reden, diese EZA, das sind Projekte, konkrete Projekte, bilaterale Projekte, die ja nur einen relativ kleinen Anteil am österreichischen ODA-Budget ausmachen, ja? Weil ja ganz viel in diese Entwicklungszusammenarbeit hineingerechnet werden wird. Also zum Beispiel eben die Kosten für Studienplätze für Studierende aus dem globalen Süden. Die Betreuung von geflüchteten Privatsektorinitiativen, also Kredite der österreichischen Entwicklungsbank, das verbessert ja auch EZA wahnsinnig. Um das nochmal auch vielleicht auf den Punkt zu bringen, ich bin für die kritische Begleitung von solchen Projekten, aber ein kompletter Rückzug scheint mir auch nicht die richtige Antwort zu sein, auch wenn wir wissen, dass es hier nie um Beziehungen untergleichen gehen kann. Ja. Und ich würde aber trotzdem den Punkt stärken, dass man diesen Begriff der Solidarität eigentlich wieder stärker in die Debatte bringen sollte und das Engagement sozusagen für eine bessere Welt vieles umfassen kann. Ja? Und ich habe es zuerst gesagt, auch ein Einwirken auf die hiesigen Strukturen, also gegen ungleiche Handelsabkommen zu mobilisieren oder Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, wäre ja auch eine Form von Entwicklungszusammenarbeit, weil das eben, wenn wir zum Beispiel auf diese sogenannten Partnerschaftsabkommen der EU mit afrikanischen Ländern schauen, dass diese Handelsabkommen oder Investitionsschutzabkommen eher wirtschaftliche Interessen der wirtschaftlichen Zentren fördern und vor Ort Entwicklung überhaupt nicht im Auge haben, sondern diese Länder auf Rohstoffproduzenten, Rohstofflieferanten festlegen. Ja, das Gleiche haben wir in den Handelsabkommen zwischen EU und Chile und Mexiko etc., ja, wo heutige Handelsabkommen mit Rohstoffkapiteln versehen werden oder bestehende mit solchen Rohstoffabkommen ergänzt werden, wo man klar sieht, dass es um den Zugang zu Rohstoffquellen geht, ja, sozusagen die Adern offen zu halten. Ja. Das hat überhaupt nichts mit sogenannter Entwicklung zu tun oder mit lokaler Entwicklung oder lokalen Entwicklungsimpulsen oder endogener Entwicklung. Da geht es einfach darum, eben den Rohstoffzufluss in die Europäische Union aufrechtzuerhalten. Das wäre ja auch eine Form, aktiv zu werden.
Würden Sie jetzt, also im Hinblick auf das, was Sie gerade gesagt haben, würden Sie sagen, es gibt da dann irgendwo eine inhärente Spannung zwischen dem wirtschaftlichen Interesse von der EU beispielsweise, die ja von billigen Arbeitskräften im globalen Süden und von billigen Rohstoffen aus dem globalen Süden profitiert, und dann den entwicklungspolitischen Ansprüchen der EU?
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist offensichtlich. Das haben Sie jetzt wunderbar auf den Punkt gebracht. Das ist ganz offensichtlich. Und wir haben jetzt auch einen Trend, der sozusagen den Wettlauf um Afrika erneuert, den historischen Scramble for Africa, wo man ganz sieht, dass es um den Zugang zu Ressourcen geht, die Öffnung von Märkten. Ich habe zuerst erwähnt, die Handelsabkommen, die Investitionsschutzabkommen, verschiedene andere Rohstoffabkommen der EU im Rahmen des Green Deal, Global Gateway Initiativen, die sehr klar zeigen, dass Entwicklungszusammenarbeit viel stärker heutzutage eingebunden ist in Außen-, Handels- und Sicherheitspolitik. Ja, das heißt, die Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen Union wird immer enger mit Politikbereichen wie Klima, Handel, Digitalisierung, Sicherheit verknüpft. Ja, ich habe beispielsweise jetzt nachgelesen, dass das sogenannte Samoa Agreement, die Samoa Vereinbarung seitens der EU erneuert wurde mit afrikanischen, karibischen und pazifischen Ländern, wo es eben genau darum geht, um Handel bis hin zur Kontrolle von sogenannter irregulärer oder undokumentierter Migration. Genau. Also wir haben da auch eine sehr, sehr fragwürdige, diskussionswürdige Hinwendung der EZA in Richtung Flüchtlingsabwehr, in Richtung Sicherheitspolitik. Genau. Mhm. Wenn wir aber bei der EZA im engeren Sinne bleiben, ja, weil ich gesagt habe, bei aller Kritik würde ich einen generellen Rückzug aus Entwicklungszusammenarbeit als zynisch erachten. Ich glaube, was mich da leitet, ist so der Gedanke, es gibt keine sauberen Hände, wenn man irgendwas tut. Ja, ich nehme jetzt diesen Buchtitel von Jean-Paul Sartre, Die schmutzigen Hände, der das in einem ganz anderen Kontext, politischen Kontext thematisiert hat. Aber ich denke, man kann jedes einzelne EZA-Projekt auf den Prüfstand stellen und wird immer Punkte finden, wo man sagt, eigentlich ist da eine Machtasymmetrie. Ist das jetzt wirklich langfristig sinnvoll? Wahrscheinlich kann man da immer Kritikpunkte finden, aber ich denke trotzdem, dass wir uns bemühen sollten, solche Projekte kritisch zu begleiten und auch daran zu arbeiten, wissend, dass wir in einer Weltungleichheitsordnung sind, die durch viele Ungleichheitsbeziehungen gekennzeichnet sind, die wir nie aus der praktischen Arbeit rauskriegen werden.
Ich würde jetzt vielleicht ganz gern auf Österreich zu sprechen kommen, also österreichische Entwicklungspolitik. Bei uns ist es ja so, dass das Dreijahresprogramm für österreichische Entwicklungspolitik so die Grundlage für entwicklungspolitische Maßnahmen bildet. Momentan gibt es das für 2022 bis 2024, für die nächsten Jahre noch nicht. Es gibt jetzt von der AG Globale Verantwortung entwicklungspolitische Forderungen an die nächste Bundesregierung im Hinblick auch auf die neuen Wahlen im Ende September. Da geht es zum Beispiel um Aufstockung des Auslandskatastrophenfonds, um eine ambitionierte Umsetzung des EU-Lieferkettengesetzes. Es wird auch ein Investitionsstopp für klimaschädliche Projekte im globalen Süden gefordert und mehr Mittel für internationale Klimafinanzierung. Meine Frage an Sie wäre vielleicht, auf welchen Weg sehen Sie Österreich da generell? Also sind das realistische Ziele? Ist die Umsetzung davon realistisch oder ist Österreich davon vielleicht eher noch weiter entfernt?
Grundsätzlich ist zu sagen, dass Österreich die Vorgabe der UNO, so, Sie wissen das, dass mindestens 0,7% des Bruttonationaleinkommens für öffentliche Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben werden soll, natürlich nicht erfüllt. Also Österreich hat 0,38% seines Bruttonationaleinkommens für öffentliche Entwicklungszusammenarbeit im Jahr 2023 ausgegeben. Das ist eigentlich ein geringerer Rückgang, als prognostiziert wurde. Mhm. Und ich habe schon gesagt, also knapp die Hälfte der sogenannten ODA-Ausgaben, also der offiziellen Entwicklungszusammenarbeitsgelder, geht da auf Beiträge an multilaterale Organisationen wie die Europäische Union und die UNO zurück. Und davon geht wiederum ein gutes Drittel in die Wiederbefüllung der Finanztöpfe der Weltbank. Ja, also vieles ist sozusagen auch, also nämlich die Hälfte sozusagen, ist dem konkreten Einfluss enthoben, weil der über andere Organisationen, also multilaterale Organisationen verteilt wird. Ja, und was die EZA, die österreichische EZA eben auch noch ganz stark einschränkt, ist, dass etwa ein Siebtel der ODA auf sogenannte anrechenbare Kosten für die Betreuung Geflüchteter aus Ländern des globalen Südens zurückzuführen ist. Da gab es vor einigen Jahren eine sehr kontroverse Debatte in der OECD über die Melderichtlinien, die dann eben so ausgegangen ist, dass man solche Kosten in die EZA einrechnen kann, was aus kritischer Sicht natürlich gar nicht gehen sollte. Also, dass die Betreuung Geflüchteter eine Entwicklungszusammenarbeitsleistung ist, ja, ja, oder auch Studienplätze für Studierende aus Ländern des globalen Südens, ja, das ist keine Entwicklungszusammenarbeit, ja, und genauso wenig sollte es als EZA gelten, wenn gewinnorientierte Investitions- und Beteiligungsgeschäfte zu marktnahen Konditionen, ja, wie es eben in Österreich passiert, von der Österreichischen Entwicklungsbank aus im Auftrag der Bundesregierung durchgeführt werden. Das ist ja nicht EZA, ja, das sind Kredite, da geht es um ein Portfolio, das diese Bank halt erfüllt, ja. Und dieses Volumen, da geht es auch um über 100 Millionen Euro an sogenannte Privatsektorinstrumente, ja, werden auch in die österreichische Entwicklungszusammenarbeit eingerechnet. Ja. Also, und dieses Volumen hat sich verzehnfacht in den letzten 5, 6 Jahren. Und da geht es eigentlich um Kredite. Ist das EZA? Nein, das sollte es natürlich nicht sein. Also diese Kritik muss man einfach auch ganz stark machen. Wenn man jetzt auf die Forderungen eingeht, die Dachorganisation österreichischer entwicklungspolitische Organisationen da formuliert hat, dann finde ich die sehr, sehr gut. Ja, weil die zielen genau auf das, was wir vorher diskutiert haben, dass EZA natürlich eine politische Angelegenheit ist und kein machtfreier Raum ist und wo es nicht nur um technische Projekte geht, um irgendwo einen Brunnen zu graben, sondern es ist eine immanent politische Angelegenheit. Und das, was die AG globale Verantwortung da formuliert, geht genau in die Richtung. Und das ist auch, finde ich, zu unterstützen, weil es klar macht, beispielsweise, es geht um Lieferkettengesetze, also um Sorgfaltspflichten in Bezug auf Menschenrechte, in Bezug auf Arbeitsrechte, in Bezug auf Umweltgefahren und Umweltschädigung, die entlang einer Lieferkette gewährleistet werden soll. Und da gibt es tatsächlich mit dem europäischen Lieferkettengesetz, das ja im Frühjahr beschlossen wurde und ab jetzt in nationales Recht übergeführt werden muss, ein wirklich interessantes Mittel. Ja, zum ersten Mal haben wir sowas als Gesetz dann. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Und die bemühen sich eben genau darauf hinzuweisen, ja, oder eben auch auf die EU-Entwaldungsverordnung. Ja. Das sind politische Gesetze, also es ist gut, dass es gerade wenn es um Unternehmenstätigkeit geht, dass man dann nicht, wie wir es jetzt die letzten Jahrzehnte gehabt haben, dass es da um freiwillige Vereinbarungen geht, um soziale Unternehmensverantwortung, die von den Unternehmen definiert wird, sondern dass wir da jetzt gesetzliche Vorgaben haben und darauf hinzuweisen. Also sagen, das ist eigentlich ein Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit, im globalen Süden eben nicht entrechtete Arbeit auszubeuten und Umwelt auszubeuten, ja, sondern da gesetzlich Vorkehrungen zu treffen und dann eben zu schauen, dass diese Gesetze auch gemonitort werden und eingehalten werden. Das finde ich eine sehr, sehr gute Sache, dass Sie das aufnehmen und dass Sie das betonen. Ja. Sie haben auch, glaube ich, als ersten Punkt, das haben Sie erwähnt, humanitäre Hilfe erwähnt, ja, also bedarfsgerechte humanitäre Hilfe sicherzustellen. Auch das ist eine gute Sache, wie nämlich die AG Globale Verantwortung das formuliert, nämlich Sie verweisen darauf, auch hier wieder auf gesetzliche Grundlagen, nämlich das humanitäre Völkerrecht zu stärken und weiterzuentwickeln und die humanitäre Hilfe sozusagen nachhaltig, längerfristig aufzustellen und auszubauen. Ja, weil was wir da jetzt erlebt haben in den letzten Jahren, war eher so eine Gießkanne. Also der Katastrophenfonds, der Auslandskatastrophenfonds ist ja aufgestockt worden. Aber das war, wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, unter türkiser Leitung, also der ehemalige Kanzler Kurz hat das auch sehr stark propagiert. Und was hatte Kurz und die türkise Regierungsmehrheit damals im Kopf? Naja, Flüchtlingslager zu unterstützen oder eben auch diese Art von Katastrophenhilfe in Flüchtlingsabwehr zu investieren. Ja? Und das ist natürlich überhaupt nicht die humanitäre Hilfe, die hier angesprochen ist von der AG Globale Verantwortung. Ja, aber so könnte man es ja auch definieren, ja, dass man einfach Anhaltelager errichtet oder eben in Flüchtlingslagern stabile Zelte aufbaut, damit die Leute sich bloß nicht von dort wegbewegen. Mhm. Ja, und das ist natürlich überhaupt nicht die humanitäre Hilfe, die wir wollen. Und es ist wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, dass humanitäre Hilfe, so wie es jetzt passiert, ich sage das jetzt so salopp, so mit dem Außenminister sozusagen reist und dass man halt dorthin und dahin mal eine Million widmet. Auch humanitäre Hilfe, denke ich, sollte langfristig und gut überlegt eingesetzt werden. Und auch das ist eben Teil dieses Papiers oder dieses Forderungskatalogs von der AG Globale Verantwortung.
Im Zusammenhang mit den Wahlen, also Entwicklungspolitik ist ja nicht unbedingt ein Thema, das sehr präsent ist in der Öffentlichkeit, auch im Wahlkampf nicht. Die Themen von Entwicklungspolitik, würde ich sagen, bleiben auch oft über Jahre ähnlich. Also Armutsbekämpfung, Friedenssicherung, Klimaschutz etc. Ja. Deshalb kann man damit vielleicht auch nicht viele neue Stimmen gewinnen. Sie haben es gerade schon angesprochen mit dem Verweis auf die türkise Regierung. Meine Frage wäre dann noch, also inwiefern können Parteien dann wirklich, also die jeweilige Regierung, die an der Macht ist, dann tatsächlich die entwicklungspolitische Ausrichtung Österreichs beeinflussen?
Also was wir sehen, ist, dass rechte Parteien in Europa die ODA-Budgets, also die Mittel der Entwicklungszusammenarbeit, kürzen. Wir sehen das jetzt in Schweden, lange Vorreiter offizieller, also öffentlicher EZA. Wir sehen es in den Niederlanden, wir haben es gesehen in Großbritannien, aber jetzt auch in Deutschland, wo jetzt Mittel auch stark umgewidmet wurden zur Unterstützung der Ukraine, aber eben auch in Richtung Asyl- und Migrationspakt, mit dem, was wir vorher besprochen haben, die man eher als Flüchtlingsabwehr bezeichnen kann, denn als Entwicklungszusammenarbeit. Ja. Und wenn Sie jetzt fragen, was wir zu erwarten haben, dann in der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, dann hängt das natürlich sehr, sehr stark davon ab, welche Parteien bei der Wahl Ende September reüssieren. Die FPÖ macht, soviel ich weiß, keine Aussagen zur Entwicklungszusammenarbeit. Das ist keines ihrer Themen. Ich kann nur darauf verweisen, dass rechte Parteien anderswo in Europa oder Budgets gekürzt haben. Bleibt abzuwarten, was da passiert. Traditionell ist ja seit Jahrzehnten das Außenministerium in den Händen der ÖVP, also der Türkisen. Die Durchführungsorganisation, die Austrian Development Agency, beweist eine gewisse Autonomie. Dort sitzen durchaus bemühte Menschen. Man wird sehen, was da passiert. Ich denke, dass, wenn man sich den Katastrophenfonds anschaut, der aufgestockt wurde, dann sieht man, dass der sehr stark aufgeteilt ist zwischen unterschiedlichen Ministerien, was dieser Regierungskoalition, denke ich, geschuldet ist. Also, dass die Grünen sozusagen der ÖVP oder den ÖVP-geführten Ministerien, voran das Außenministerium, nicht so wirklich vertraut und versucht, diese Mittel ein bisschen aufzuteilen auf andere Ministerien auch, wo mehr Mitsprache gegeben ist. Ja, Gesundheitsministerium, Sozialministerium, Klimaministerium. Man wird sehen. Also wie gesagt, wir haben diesen sehr starken Trend, dass Entwicklungszusammenarbeit sicherheitspolitisch ausgerichtet wird. Und dann wird man sehen, was bei den Wahlen herauskommt, ob man dann auch dagegen hält. Ja, von der SPÖ hört man zur Entwicklungszusammenarbeit auch nicht viel. Da müsste man sich noch einmal das Wahlprogramm anschauen. Aber ich glaube nicht, dass da wahnsinnig viel drinnen ist. Ja, bleibt abzuwarten. Ich meine, im Grunde wissen wir ungefähr, wo die Parteien außenpolitisch stehen mit ihren Programmen. Und es wird bald zeigen, wie das dann konkret ausschaut, ob wir es dann mit Flüchtlingsabwehr zu tun haben oder mit Gelderkürzung oder ob doch bestimmte Projekte, die ganz gut eingespielt sind, weitergeführt werden.
Ein Beispiel zu dem, was Sie eben gesagt haben zur Vermischung von Sicherheitspolitik, Migrationspolitik und Entwicklungszusammenarbeit ist vielleicht auch, dass in dem jetzigen Dreijahresprogramm für österreichische Entwicklungspolitik ja auch eine Konditionalität festgelegt ist, also dass die finanziellen Mittel gebunden sind daran, dass die Empfängerländer praktisch Staatsbürger zurücknehmen, die ohne rechtmäßigen Aufenthaltstitel in Österreich sind. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel für diese Entwicklung.
Sie haben damit das auf den Punkt gebracht, genau, hat ja auch festgelegt, das Gleiche für die EU-Ebene, also dass die Auszahlung der EU-Gelder für Entwicklungszusammenarbeit nur bei ausreichender Kooperation zur Reduzierung der Migration erfolgen soll. Genau das, ja.
Vielleicht noch kurz eben zum einem kurzen Zukunftsausblick. Also was sehen Sie denn so als Herausforderungen, aber vielleicht auch als Chance für die Zukunft der EZA? Wo kann man sich da hin entwickeln?
Also eine Herausforderung ist ganz sicher der Klimaschutz und Klimapolitik. Das ist ein überlebensnotwendiges Feld, wo man auch bei den Klimakonferenzen sieht, dass die Forderungen beispielsweise eben der afrikanischen Verhandler immer wieder zurückgestuft worden sind. Dass es jetzt zwar einen Klimafonds gibt, aber der völlig, also der dazu da ist, Loss and Damage, also Verluste und Schäden auszugleichen. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. 700 Millionen Euro wurden da jetzt zugesagt. Die Befüllung dieses Fonds ist freiwillig und die USA haben obszöne 17,5 Millionen Dollar dazu geschossen. Also das ist, ich glaube, das ist ein wichtiges Handlungsfeld. Ich denke, wir haben es in der EZA mit schweren Tankern zu tun, sozusagen, die nicht so leicht beweglich sind. Aber es gibt die Diskussionen, die Notwendigkeit, Klimaschutzpolitik zu betreiben, zu unterstützen, ist angekommen in der Politik und natürlich auch in der EZA. Und man wird eben sehen, wie die politischen Kräfteverhältnisse sind und wie groß sozusagen dann der Handlungsspielraum ist. Dass es wichtig ist, ist, glaube ich, klar. Ja. Aber man darf, wenn man über österreichische EZA redet, ja auch nicht vergessen, dass es darum insgesamt, also wenn man jetzt wirklich nur die Projekte anschaut, um 215 Millionen Euro geht derzeit oder 213 Millionen Euro, das ist nicht wahnsinnig viel. Aber ich würde es auf jeden Fall gut finden, wenn man von dieser sehr stark auf Privatsektorförderung fokussierten österreichischen EZA stärker eben auf Klimafragen fokussiert. Aber das ist ein politisches Handlungsfeld, wo ich denke, dass wir, wenn wir eben diese ungleiche Verursachung und die ungleich verteilten Möglichkeiten auf Klima, also auf die Folgen von der Klimakatastrophe einzugehen, wo wir ein sehr breites Handlungsfeld finden. Ja. Also auch ein aktivistisches, eines, das von sozialen Bewegungen ausgeht, eines, das an so vielen politischen Stellen intervenieren kann, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, wo wir uns sozusagen organisieren sollten oder müssen, um beispielsweise eine Mobilitätswende herbeizuführen oder einer Mobilitätswende näher zu kommen, wo wir uns um andere Fördermittel bemühen müssen oder eine andere Gewichtung und Umlenken von Förderungen. Also da gibt es nämlich die Verhinderung von umweltschädigenden Förderungen. Wenn es um Bodenwidmung und Gesetze geht. Also das ist so ein breites Handlungsfeld für Bewegungen, für Initiativen, für Gruppen auf ganz unterschiedlichen Ebenen, von der Gemeinde über die Stadt, über den Arbeitsplatz, über die Schule. Da gibt es so viele Stellschrauben und die EZA sollte unbedingt ein Teil davon sein. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Wir sind dann aber wahrscheinlich bei der Unterstützung von Anpassungsmaßnahmen. Also die Klimakrise ist evident, ist gegeben. Es geht sozusagen gar nicht mehr sozusagen um die Verhinderung, sondern dann Bevölkerung vor Ort im globalen Süden zu stärken, sich besser schützen zu können überhaupt gegen die Auswirkungen der Klimakrise. Und das ist ja eine riesige Aufgabe, die man sozusagen nicht der kleinen EZA von Österreich umhängen kann, ja, aber auch sollte. Also die Forderung besteht und das sollte man auf jeden Fall machen. Ja. Auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, ist das auf jeden Fall eine zukunftsweisende Strategie, ganz klar.
Entwicklungspolitik ist also ein durchaus komplexes Thema, das einerseits durch Machtasymmetrien geprägt ist und andererseits einen Beitrag zu Klimaschutz und Armutsbekämpfung leistet. Die kommenden Nationalratswahlen Ende September werden also auch im Hinblick auf die Zukunft der österreichischen Entwicklungspolitik interessant. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Frau Fischer für ihre Zeit und das spannende Gespräch.